Ja, herzlich willkommen zum Brotherly Talk. Voll schön, dass ihr wieder mit dabei seid in dieser Woche. Eine neue Woche, in der es ein paar spannende Entwicklungen und Neuigkeiten gibt. Bei den Philadelphia Eagles sprechen wir gleich drüber. Ich meine, das ist unser Auftrag hier im Podcast, ne? Deswegen, klar, es ist aber auch eine neue Woche, die uns noch näher ranbringt an den 13. September 2026. Ja, die Vorfreude steigt auf die kommende NFL-Saison. Und an eben diesen 13. September gibt's in Week 1 dann das Spiel der Philadelphia Eagles gegen die Washington Commanders zu sehen. Im Lincoln Financial Field übrigens. Und er wird live vor Ort sein. Da ist die Vorfreude vielleicht noch ein bisschen größer. Ist ja verständlich. Die gute Laune ohnehin ja immer da. Außer wenn es darum geht, AJ Brown zu bashen. Das hat er letzte Woche gemacht. Das Thema lassen wir aber hinter uns. Der Blick geht nach vorne mit einer ganz wichtigen Frage. Tim, wie geht's dir diese Woche als Philadelphia Eagles-Fan?
Mir geht es sehr gut. Vielen Dank, Flo. Und ja, du hast es gesagt, 7 Tage weniger zum Season-Opener der Eagles zu Hause gegen die Commanders. Und ich bin schon extrem heiß drauf. Hab mir gestern Abend auch, ich bin ja traditionell mit meinem Bruder Dennis dort, schon Tickets gekauft für die Phillies am Donnerstag vor dem Spiel. Da freue ich mich auch sehr gegen die Houston Astros. Sitze auch heute, das könnt ihr nicht sehen, aber ihr habt es wahrscheinlich gesehen, wenn ihr diese Folge hört, in unserem Vorankündigungsvideo zu dem jetzt auf euren Ohren befindlichen Podcast, werde ich dieses T-Shirt auch anlassen. Also ich bin schon heiß auch auf Baseball, aber natürlich ganz klar auf die Eagles. Und ja, 7 Tage weniger. Und Flo, ich hoffe, dir geht's genauso gut. Und du schaust auch schon mit Freude nicht nur dem sonnigen Wochenende entgegen, sondern auch der neuen Saison.
Ja, ich habe das gerade in der Vorbesprechung ja zu dir schon gesagt, Tim. Man ist jetzt schon wieder so mehr drin, ne? Also es ist ja nicht so, dass wir jemals raus sind eigentlich aus dem Thema Football im Jahr. Man ist mal mehr drin, mal ein bisschen weniger. Aber ich spüre schon jetzt auch so mit Blick auf das, was kommt, dass es so langsam so richtig wieder losgeht. Auch hier im Podcast, wir bleiben dran. Mit RTL geht's los. All die Dinge, die wir so vorher planen. Ich mache mit meinem Sohn dann ja auch noch einen USA-Roadtrip während der Training-Camp-Phase, also im Ende Juli, Anfang August sind wir unterwegs. Also da kommt so ein bisschen was und irgendwie fühlt es sich so an, als wäre es schon losgegangen. Das finde ich irgendwie gut.
Aber du hast gerade ein super spannendes Thema angesprochen. Das hatten wir nämlich letzte Woche gar nicht erwähnt. Du hattest in unserem Vorgespräch mal so ein bisschen erzählt, ein super cooler Trip, vielleicht für die Community. Was steht bei Flo jetzt im Juli vor der Saison an und was verschlägt dich in die USA?
Ja, wir haben tatsächlich einen nächsten Trip in den Mittleren Westen geplant. Könnt ihr gerne bei Social dann auch verfolgen. Wir werden nach Chicago fliegen, von dort aus runterfahren nach Indianapolis, die Colts besuchen. Ich glaube, Blue ist ja zum 5000. Mal irgendwie Maskottchen des Jahres, TikTok, keine Ahnung geworden. Machen ein bisschen was dann auch für Togo Touchdown und für RTL da unten. Bekommen von den Indianapolis Colts, freue ich mich sehr drauf übrigens, auch so eine Stadionführung. Und dann machen die auch so Non-Football-Sachen mit uns, also in der Stadt und so. Super, super supportive. Da freuen wir uns sehr drauf. Wir haben entfernte Verwandtschaft da unten und der Mats, mein Sohn, der will demnächst irgendwann mal ein Auslandsjahr machen. Deswegen bietet es sich an, dort dann auch schon mal auf die Highschool zu gucken, die zu besuchen. So, und dann fahren wir nochmal hoch nach Green Bay zu den Packers, die uns nochmal eingeladen haben. Wir waren ja im Dezember schon mal da und werden dieses Mal diese Bike Tradition dort filmen mit RTL. Die machen ja im Training Camp immer voll süß. Kommen die Spieler raus und schnappen sich dann so ein Bicycle-Kit. Also die haben dann ihr eigenes Fahrrad dabei und dann setzen sich diese O-Liner da irgendwie auf so ein Fahrrad und das Kind darf stolz nebenher laufen, dann rüber zur Facility oder Lambo oder weiß nicht genau, wie die Richtung da ist. Aber das covern wir mit RTL, das wird total schön. Und machen dann noch einen kleinen Abstecher zu Joe Thomas. Namen kennt ihr vielleicht. Hall of Famer, der hat eine Farm in Wisconsin, den gehen wir besuchen und machen so ein bisschen Yellowstone und machen einen Tag auf einer Farm arbeiten, Mats und ich. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Joe Thomas dreht das für eine Doku. Also der lädt tatsächlich NFL-Legenden und Promis ein und so. Und wir dürfen Teil dieser Doku sein und filmen dann auch selber für RTL. Ist ja so ein bisschen auch Western-Hype gerade in Deutschland. Wir springen auf den Hype-Train auf. Das wird cool. Freue ich mich sehr.
Gibt's da nicht auch so ein eigenes Lied, so Old Mac Thomas Has a Farm? Gibt's da nicht irgendwie sowas?
Oh, Alter.
Der war ist der schlecht, hart. Aber der war aber so einfach, den muss ich nehmen.
Ja, musstest du bringen.
Aber mega, mega cool. Ich meine, was natürlich die Colts und die Packers nicht wissen, ist, dass natürlich die Eagles da mit Flo ein trojanisches Pferd eingeschleust haben und er natürlich das ganze Know-how raussaugen wird. Unter anderem Hinweise für Swoop. Was kann er besser machen, damit er Blue schlägt in der neuen Saison als Maskottchen des Jahres? Also ich bin da frohen Mutes, dass Flo in alter detektivischer Manier die ein oder andere heiße Info mitbringen wird.
Hey, spannendes Thema, was du da anreißt, Tim. Ich muss es wirklich mal sagen. Props und Blumen an alle Menschen, die in irgendeiner Verantwortung stehen bei den NFL-Franchises, die mit Marketingrechten im deutschsprachigen Raum vertreten sind. Die wissen alle, dass ich die Eagles mag, und die sind trotzdem immer super offen für Ideen. Die sind immer super supportive, unterstützen uns, machen uns die Türen auf und kommunizieren das dann auch. Ne? Ich meine, die sagen dann auch, ja, also Seahawks, gutes Beispiel. Ne? Die sagen dann, ja, wir wissen ja, dass du Eagles-Fan bist, aber ist ja auch ein Vogel. Ist schon okay. Wir mögen die Sportart irgendwie alle. So, also das ist dann wirklich auch Family, und das mag ich sehr. Ich sag ja immer so, ich bin Eagles-Fan, ja, aber es gibt auch andere Franchises, die ich mag. Ich mag einfach den Sport und die eine Franchise vielleicht mehr als die andere. So ist es einfach.
Ja, und wenn man erstmal den Status hat als bester Moderator des Landes, dann ist am Ende des Tages auch egal, wenn man die Eagles supportet.
Wo hast du das denn wieder recherchiert? Hast du es irgendwo gefunden?
Es war, glaube ich, in derselben Statistik drin, wie das Blue wieder erneut zum Maskottchen des Jahres gewählt wurde.
Schick mir mal den Link bitte, dann drücke ich es mir aus und rahme es mir ein. Ja.
Komm. Nee, aber sehr cool. Also ich freue mich hoffentlich genauso drauf wie ihr da draußen auf die Stories von Flo, weil wir alle sind gerne, und ich glaube, das spreche ich auch für euch Hörerinnen und Hörer da draußen, wir alle sind einfach auch super gern, wenn sich die Möglichkeit ergibt, mal in den USA. Klar, nicht jeder kann sich das leisten und nicht jeder hat auch die Möglichkeit, da beruflich hinzukommen, aber einfach dann auch wirklich mal aus ein Nähkästchen geplaudert von Flo dann auch zu erfahren, wie läuft das dann eigentlich so bei Franchises ab? Weil am Ende die Prozesse und wie das da so abläuft, ist logischerweise sehr, sehr ähnlich wie bei den Eagles. Ich habe es jetzt ja auch schon bei manchen Teams sehen können. Und einfach diese exklusiven Insights sind einfach richtig cool, und es macht auch echt Spaß. Und auch von deinen letzten Trips wissen wir, du erlebst ja da auch einiges. Ist natürlich mega geil, dass du es auch mit deinem Sohn machen kannst. Total. Also da bin ich schon sehr gespannt drauf.
Wird viel passieren bei Social Media, folgt uns da gerne rein. Und ja, wir hoffen, wir können euch das liefern, was ihr dann auch sehen und hören wollt. Komm, wir sind schon so bunt gestartet, Tim. Lass uns mal mit den Kansas City Chiefs starten. Nicht, weil wir jetzt kein Eagles-Podcast mehr sind, sondern weil die Vertragsverlängerung von Patrick Mahomes einfach ein Thema ist, über das wir sprechen müssen. Ne? Ich meine, das ist total historisch, das ist spektakulär, einzigartig, bemerkenswert, aber auch gerechtfertigt. Naja, also der Vertrag, der ist vorzeitig nochmal um 2 weitere Jahre verlängert, ne, bis 2033, glaube ich, und bis zu, und jetzt kommt ja diese unfassbare Zahl, $520 Millionen. Mit dem Deal ist Patrick Mahomes ja wieder der bestbezahlte Quarterback der Liga, ne, 63 Millionen im Jahr, das sind 3 mehr als Dak Prescott. Glückwunsch dazu. Tim, sag mal, Patrick Mahomes, 2-mal MVP, 3 Super Bowls, hat aber auch schon einen Super Bowl verloren, 2 sogar, aber einer davon ist besonders wichtig. Der ist verletzt, relativ schwer. Wie er zurückkommt, wissen wir gar nicht, und trotzdem bekommt er jetzt so einen Vertrag. Verdient, gerechtfertigt, wie siehst du das, wie ordnest du das ein?
Ja, also ich glaube, ein gesunder Patrick Mahomes ist auf jeden Fall mindestens mal einer der Top 5 Quarterbacks der NFL, wenn nicht sogar Top 3. Wir wissen alle seine absurden Würfe aus dem Handgelenk. Er hat bewiesen, dass er eine Franchise zum einen führen kann. Ich meine, die Chiefs waren vorher nix. Und Andy Reid ist heute noch dankbar, dass er Patrick Mahomes damals irgendwie vor, ich glaube, Alex Smith war es, dann gezogen hat. Und von daher, also ich glaube, Patrick Mahomes ist über jeden Zweifel erhaben. Ich hoffe auch, dass er sich von seiner Achillessehnenverletzung gut erholt. Und dann ist er auf jeden Fall ein mindestens Top-5-Quarterback. Und was wir natürlich sehen müssen, ist eben, du hast schon gesagt, diese 63, 64 Millionen im Jahr, die er on average bekommt. Wichtiger Hinweis auch nochmal da, für einen Quarterback natürlich extrem wichtig. Die ersten 4 Jahre tatsächlich dieses Vertrages, also bis von 2026 bis 30, sind fully guaranteed. Ne? Das heißt also quasi in der Gesamtsumme hat er also 504 Millionen garantiert. Das heißt also natürlich für die Chiefs massiv viel Risiko. Wenn Patrick Mahomes sich wieder verletzen sollte, müssen sie trotzdem das Geld bezahlen. Also von daher, es gibt ihm natürlich auch ein bisschen Gewissheit und Sicherheit vor allen Dingen, was seine weitere Zukunft angeht, unabhängig von seiner Gesundheit. Und ja, man hat ja, was jetzt, wir haben auch schon öfter darüber gesprochen, in unterschiedlichen Kontexten, man sieht es ja im Sport, in Deutschland, in Europa, hast du ja leicht so eine Neidkultur, ne? Wo man dann irgendwie sagt, so, oh, eine halbe Milliarde, ist das überhaupt gerechtfertigt? Und klar, kann man sich diese Frage stellen, ob ein Sportler so viel verdienen sollte. Wenn man sich aber mal anschaut, dass er das Gesicht der Franchise und das auch das, wenn man ehrlich ist, das Gesicht der NFL ist und was die Chiefs und die NFL rauszieht, auch mit seinen Persönlichkeitsrechten, na, selbstverständlich sollte dann in meiner Meinung Patrick Mahomes auch seinen großen Teil davon abbekommen. Also ich freue mich für ihn, ich finde ihn extrem sympathisch. Er hat ja auch da einfach mal, nicht nur, weil ich ihn mal auf Social Media irgendwie gesehen habe oder irgendwie am Fernsehen, sondern ich erinnere mich noch gut daran, im Übrigen auch Travis Kelce, als die Chiefs vor, ich glaube mittlerweile sind es 3 Jahren, in Frankfurt gespielt haben, damals gegen die Dolphins. Die Prozesse in der NFL sind ja super gestreamlined und dann ist das Spiel vorbei und dann wirst du quasi direkt in die Umkleidekabine und dann geht's eigentlich wieder nach Hause. Was dort nicht üblich ist, ist, dass du ja, was man aus dem Fußball kennt, so eine Art Ehrenrunde drehst, dich nochmal bei den Fans bedankt. Und Mahomes wurde dann von seinen 2, 3 Bodyguards und seiner PR-Beraterin dann irgendwie vor Spielfeld geführt. Und es war nicht vorgesehen, dass er nochmal irgendwie sich bei den Zuschauern bedankt. Er hat dann einen Sprint angesetzt, den Security Guys war der nackte Panik ins Gesicht geschrieben, wo er einfach mal zur Hintertortribüne gerannt ist und da nochmal so eine halbe Runde gedreht hat und sich bei den Fans bedankt, was komplett untypisch ist im US-Sport. Flo, du kennst das. Von den NFL-Spielern gibt es sowas nicht. Also der Typ ist einfach ein guter Mann, der weiß, dass die Fans am Ende des Tages auch die sind, die das ganze Thema bezahlen. Und also ich freue mich extrem für ihn. Das ist mal so der eine Aspekt. Jetzt interessiert mich, Flo, aber erstmal deine Meinung. Und dann würde ich nochmal ganz kurz danach drauf eingehen, was denn das aber wiederum auch vielleicht für die Chiefs heißt für die Zukunft.
Keine Meinung, weil ich teile die natürlich mit deiner Meinung. Also das ist total deckungsgleich. Ich freue mich auch für ihn, wie man ihn jetzt findet und so. Und das ist noch, steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Da sind wir alle sowieso, glaube ich, sehr speziell und ja, sehr individuell auch, ne? Also es gibt Spieler, die mag ich mehr, die anderen mag ich weniger, aber darum geht's ja nicht, ne? Es geht darum, hat er diesen Vertrag, hat er diesen Deal verdient, und da bin ich total deiner Meinung und alles, was du sagst, ist gut und richtig. Ich habe eher eine Frage. Diese 3 Millionen mehr, das habe ich mich gefragt im Vergleich zu Prescott, und das sehen wir ja auch bei Receivern und so. Wie viel Prestige ist das? Wie viel Politik ist das deiner Meinung nach und wie viel Wert legt auch Patrick Mahomes als Persönlichkeit auf diese 3 Millionen mehr? Was meinst du?
Also ich könnte, das ist eine super Frage, und wir können ja nur spekulieren. Also ich könnte mir vorstellen, dass, so wie ich auch basierend auf der Quarterback-Doku, und natürlich ist es ein Bild, was vielleicht jetzt nicht 100% seiner Persönlichkeit widerspiegelt, aber ich könnte mir vorstellen, zumal auch er schon extrem viel Geld vorher verdient hat, dass ihm die 3 Millionen gar nicht so wichtig sind. Er ist, glaube ich, nicht einer dieser Outgoing-Receiver-Typen, die wir letzte Woche auch, Stichwort AJ Brown, angesprochen haben, die darauf extrem viel Wert legen. Also deswegen, ich, Hypothese, mag falsch sein, und dann interessiert mich gleich auch deine Meinung. Meine Hypothese ist, dass ihm das gar nicht so wichtig ist. Er guckt, glaube ich, extrem darauf, was ist fully guaranteed, und das ist für ihn extrem wichtig, damit er eben halt kein Risiko eingeht, weil was bringt mir der beste Vertrag, wenn ich verletzt bin und davon nichts kriege? Von daher glaube ich nicht, aber was ich glaube, meine Hypothese, warum das in Summe wichtig war, einen neuen NFL-Rekord zu setzen, ist für die Agenten. Weil die Agenten, wissen wir ja alle, die beraten ja nicht nur einen Spieler, sondern die beraten ja ganz viele Spieler. Und die Top-Agenten, und Patrick Mahomes hat natürlich einen Top-Agent, die wollen sich natürlich auch gegenüber anderen Spielern positionieren und wollen natürlich sagen können, hey, schau mal, wenn du mich nimmst, ich habe gerade den NFL-Rekord für einen Spieler und Quarterback gesetzt mit meiner Vertragsverhandlung. Ich glaube, dass solche Geschichten für die Agenten brutal wichtig sind.
Total spannend. Von der Warte habe ich es noch gar nicht gesehen. Ich hätte eher gedacht, also ich sehe es ähnlich wie du. Ich glaube, Patrick Mahomes ist das am aller wenigsten wichtig. Und ich hätte eher es umgedreht und gesagt, die Franchise will dann auch nochmal ein Signal senden und sagt, guck mal, wir geben dir hier was, was auch dann Liga und weltweit auch gesehen wird und Anerkennung findet und uns auch nochmal höher hebt als Kansas City Chiefs. Etwas, was eben super wertschätzend ist für einen Quarterback, der zweifelsohne einfach einer der besten in den letzten Jahren, vielleicht in der letzten Dekade ist. So, und aus der Warte der Agenten habe ich es mir noch gar nicht angeguckt, aber es ist natürlich total spannend. Die wollen sich immer profilieren. Also das, glaub schon, dass es so ist. Ganz sicher.
Ja, es ist wirklich, wirklich interessant, weil das einfach so viele Facetten hat. Deswegen haben wir uns auch überlegt, das Thema einfach mal mitzunehmen. Und es hat noch gleich einen anderen Aspekt, auf den wir gleich zu sprechen kommen. Aber was man natürlich auch im Hinterkopf behalten muss, und das ist sozusagen ja die andere Perspektive, die man einnehmen kann als Fan der Kansas City Chiefs. nehmen wir mal an, wir wären das, also ich bin es auf keinen Fall, dann freut mich das natürlich, dass ich auf absehbare Zeit meinen Franchise-Quarterback habe und damit du schon mal sicherstellst, dass du immer relevant bleiben wirst, weil das sehen wir alle, du kannst noch so gutes Team haben, wenn du keinen guten bis sehr guten Quarterback hast, dann wird es schwierig bis unmöglich, halt in Playoffs was zu reißen. Jetzt sehen wir aber natürlich das, und da ist natürlich immer, und das habt ihr wahrscheinlich jetzt auch schon im Zuge der Vertragsverhandlungen gesehen, das oft genannte Beispiel von Tom Brady, der ja auf sich oder für sich persönlich auf Geld verzichtet hat in seinen diversen Vertragsverlängerungen, damit einfach mehr Geld da ist, was du eben in seine Mitspieler stecken kannst, um dann halt auch in Summe sportlich erfolgreicher zu sein. Und das ist natürlich jetzt dadurch nicht gewährleistet.
Kein ungewöhnlicher Move auch in der NBA übrigens, ne?
Ja. Ja, genau. Ganz genau, ganz genau. Und dort natürlich noch extremer, weil da hast du eigentlich nur 5 Starter und wenn halt irgendwie ein Starter schon irgendwie alles wegfrisst, was machen die anderen 4? Und deswegen hast du ja oft dieses Szenario, Stichwort New England, wo du einen Glücksfall hast, einen Quarterback zu haben, der auf einem Rookie-Deal spielt, wo du entsprechend das ganze Geld reinstecken kannst in die O-Line, D-Line, Wide Receiver, Running Back und so weiter. So, und das haben jetzt natürlich die Chiefs nicht. Das heißt, du hast schon mal einen ganz massiven Teil auf deinen Quarterback allokiert. Nichtsdestotrotz, ich glaube, da kalkulieren sie nicht falsch, ist natürlich die Annahme der Kansas City Chiefs, dass der Salary Cap Jahr für Jahr jetzt auch weiter ansteigen wird im Zuge der neuen Mediendeals und sich das so ein bisschen nivelliert. Ne? Das ist ja auch die Grundlogik, warum jetzt die Eagles super dastehen, und das war das, was ich noch sagen wollte, mit dem Altvertrag von Jalen Hurts, mit dem Altvertrag von Devonta Smith, der glaube ich nicht mal mehr unter den Top 15 bezahlten Receivern ist und das jetzt als Nummer 1 Receiver. Es kann schon Sinn machen, frühzeitig dann für sehr viel Geld Verträge zu verlängern, weil wenn die NFL sich weiter so dreht auf der Money-Seite, dann ist das relativ schnell nicht mehr der beste Vertrag, sondern kommt wahrscheinlich in Joe Burrow und überspringt das nochmal. Und was ich noch sagen wollte, letzter Satz dazu von meiner Seite, ist, das ist natürlich durchaus extrem relevant und ein weiterer Grund, warum wir das Thema mit reingepackt haben. Und dann kommen wir nämlich jetzt damit auch auf die Eagles zurück. Wir wissen alle, dass, wie strikt das auch immer gesehen werden mag, diese Saison eine gewisse Art von Prove-It-Season für Jalen Hurts ist. Natürlich schmeißen wir danach nicht raus.
Das besprechen wir gleich nochmal in aller Ruhe.
Aber das ist natürlich im Hinterkopf wichtig mit diesem Mahomes-Vertrag.
Ja, und mit einem Gerücht, was seit ein paar Tagen durch die Luft schwebt, was wir uns noch für gleich aufsparen. Das machen wir auf jeden Fall. Und da spielt dieser Vertrag natürlich oder die Vertragssituation von Jalen Hurts total mit rein. Also danke, dass du das anschiebst. Lass mich noch ein, zwei Dinge sagen zum 13. September. Ich habe da zu Beginn so ein paar Zahlen reingeworfen. Im August gibt's auch schon, und das für euch, Service Time hier im Brotherly Talk, gibt's auch schon NFL Football mit den Philadelphia Eagles. Nur, dass ihr es schon mal gehört habt. 3 Preseason-Spiele im Übrigen. Am 16.8. geht's gegen die Ravens, am 23.8. gegen die Patriots und am 29. August dann gegen die Cincinnati Bengals. Das Ganze erfahrungsgemäß ja ohne große Starterbeteiligung. Was hältst du grundsätzlich von den Preseason-Spielen, Tim? Finde ich hier auch nochmal ganz spannend. Ganz wichtig noch dazu, ne? Am 30.8. müssen ja alle NFL-Teams dann ihren Final Cut machen. Da geht's dann runter auf das finale 53er Roster. Im Bengals-Spiel, also einen Tag vorher, am 29., werden dementsprechend einige Spieler der Eagles also wirklich noch um ihr Leben spielen, ne? Um einen Roster-Spot. Also so unwichtig sind die Preseason-Spiele also nicht, aus der Warte zumindest.
Ja, das sehe ich 100% genauso. Also die Preseason-Spiele sind Punkt 1. Erstmal schön, weil wir endlich wieder Football zu sehen bekommen. Und ob das jetzt hochkompetitiver Football ist oder erstmal nur ein Vorbereitungsspiel, das ist mir prinzipiell erstmal egal. Zumal, wenn ich das richtig im Kopf habe, ein paar von den genannten Daten, glaube ich, auch mal am Samstag sind oder so. Das ist irgendwie auch ganz cool, ne? Dass du nicht irgendwie sonntags bis spät in der Nacht irgendwas gucken musst. Dementsprechend von der Warte freue ich mich erstmal. Und einen ganz anderen wichtigen Aspekt hast du schon angesprochen. Also im Zuge des Fußballs hast du das auch oft so, sind Freundschaftsspiele eigentlich eher ein bisschen langweilig und dann guckst du dir jetzt eigentlich auch nicht zwingend an, und im Football sehen es natürlich viele genauso. Wenn du allerdings Liebhaber, Fan eines bestimmten Teams bist, willst du ja, und du hast gerade angesprochen, das ist ja im Football viel krasser als im Fußball, sehen möchtest, wer ist denn da gerade so Third String, Fourth String auf seiner Position, der noch quasi kämpft um diesen Roster-Spot. Du siehst ja im Falle einer Saison kaum in einem Spiel vielleicht mal 20, 30 Snaps des dritten D-Liners oder sowas. Und da mal zu sehen, was die Jungs da eigentlich so können, finde ich schon super spannend. Deswegen für diese Spieler hat das einen enorm hohen Wert, wohingegen klar für einen Starter die Preseason-Spiele eher irrelevant sind.
Und dann auch Spieler, die vielleicht es nur in den Practice Squad schaffen und sich dann nochmal elevated werden im Zuge der Saison, du die dann wieder siehst und sagst, ach Mensch, den habe ich doch Preseason noch gesehen, hat der mir schon gut gefallen, jetzt hat er es endlich geschafft. Also da ist dann so die Brücke geschlagen. Insofern viel Spannung drin, auch in den Preseason-Games dann schon im August. Auf Roster-Moves müssen wir aber nicht bis zum 30. August warten. Die gibt es bei den Eagles auch schon Mitte Juni 2026, also genau jetzt. Und damit fliegen wir mal rein in alles, was ihr in dieser Woche so wissen müsst, um dann mitreden zu können. Im Gym, auf dem Schulhof, in der Uni oder in der Kantine, wenn es um die Philadelphia Eagles geht. Thema Nummer 1, Tim, ist so ein bisschen Déjà-vu. Einer, der gerade erst gesigned worden ist in Philly, der hat jetzt beschlossen, seine NFL-Karriere zu beenden. So, also gesigned und Schluss. Der ehemalige First-Round-Pick Joe Tryon Shoyinka nämlich, der hört auf, noch bevor er auch nur einen einzigen Snap als Pass-Rusher für die Eagles gespielt hat. Tryon Shoyinka, der ist noch keine 3 Monate bei den Eagles, der war eine mögliche Antwort auf den Abgang von Jalen Phillips, ne? Der ist erst 27, war ein First-Round-Pick im Jahr 2021 von den Tampa Bay Buccaneers, hat aber eine echt enttäuschende Karriere gehabt. 15 Sacks nur insgesamt in 82 NFL-Spielen. Der war noch bei den Browns und den Bears. 2025, Tim, habe ich gesehen, da hat er nicht einen einzigen Sack gehabt in 16 Spielen. Jetzt also Schluss, kurz nach Amtsantritt. 2 Fragen dazu habe ich, Tim. Frage 1, was hat zu seiner Entscheidung geführt? Es gibt ja ein paar Neuzugänge auf Edge und warum passiert das bei den Philadelphia Eagles immer wieder? Ich glaube, der ist jetzt schon der 4. Veteran, der sich erst für die Eagles entscheidet und in derselben Saison oder eben kurz nach der Verpflichtung die Entscheidung trifft, mit dem Football aufzuhören. Wir hatten eine ähnliche Situation letztes Jahr mit Za'Darius Smith, haben wir hier auch drüber gesprochen. Ist es so schlimm in Philadelphia?
Auf gar keinen Fall. Also wenn ich jetzt gedraftet werden würde oder jetzt vielleicht in der Free Agency, die Eagles sich dazu entscheiden, mir vielleicht doch nochmal eine Chance zu geben als, keine Ahnung, Ballträger, also nicht Running Back, um Gottes Willen, sondern Waterboy, dann würde ich das machen. Ich glaube, es gibt keine einheitliche Antwort darauf, weil die Fälle durchaus unterschiedlich sind. Ja. Letztes Jahr hattest du auf jeden Fall eine Situation, wo einfach offensichtlicher auch, und da hat ja auch derjenige, über den wir letzte Woche gesprochen haben, ja sein Teil mit irgendwelchen Leaks dazu beigetragen, eine absolut vergiftete Atmosphäre im Eagles Lockerroom. Ihr erinnert euch alle an den Gute-Laune-Hasen, mit dem auf lustige Art und Weise versucht wurde, das Ganze nochmal ein bisschen aufzumischen, aber da hattest du einfach vergiftete Stimmung durch wahrscheinlich auch nicht nur einen Spieler, sondern da war keine gute Stimmung und Darius Smith als alter Veteran hat dann sich dann auch gedacht, so mit dem Playcalling in der Offense, das wird wahrscheinlich irgendwie nichts werden und da brauche ich mir das vielleicht jetzt auch nicht mehr antun. Anders sieht der Fall ja beispielsweise aus, wenn wir uns zurückerinnern an Jair Alexander, der ja auch Mental Problems hatte, also mentale Probleme, und dann ja quasi auch dann dort zurückgetreten ist, natürlich in Kombination mit auch ein paar gesundheitlichen Geschichten. Ich glaube, das lag nicht daran, dass er keinen Bock auf Philly hatte. Und der Fall jetzt, den wir gerade jetzt besprechen mit Joe Tryon Shoyinka, der ist schon durchaus interessant. Stand jetzt haben wir auch nur ein paar Mutmaßungen gehört, weil, und Flo hat es angesprochen, wir jetzt auch nicht über so einen überaus relevanten Spieler sprechen, der ja wahrscheinlich auch gar nicht den Final 53-Mann-Roster hätte erreichen können, kriegt man relativ wenig damit, was ja schon mal ein bisschen Zeichen ist. Aber was ich durchaus ein bisschen den Medien in Philadelphia entnehmen konnte, ist, dass er war ja zunächst, du hast es ja gesagt, vor 3 Monaten gesigned, hat sich das Ganze dann auch dort angeschaut, gesehen hat, was für eine Competition dort auch in der Defense ist. Also das muss man ja ganz klar sagen, ne? Wenn du zu den Philadelphia Eagles wechselst in die Defense, dann reden wir hier über eine hoffentlich mindestens mal Top 5 Defense in der NFL. Und mit dem, was da auch gerade an jungen Talenten nachkommt, Stichwort Jalix Hunt beispielsweise, ne? Dann gibt es ja noch ein paar weitere mit Nolan Smith und so weiter und so fort, siehst du wahrscheinlich auch schon relativ gut als professioneller Spieler, der das jetzt auch ein paar Jahre macht, wie hoch deine Chancen sind, eigentlich dieses Roster zu machen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass auch mit Blick auf die Competition und seine relativ aussichtslose Lage, wie gesagt, wir reden hier über Annahmen, dass er dann gesagt hat, naja, gut, dann erspare ich mir das lieber mal. Und vielleicht mache ich dann einfach irgendwas anderes Schönes.
Wird nicht einfacher für ihn geworden sein in dem Moment, als er erfahren hat, Mensch, jetzt kommt noch Jonathan Greenard dazu und neu dann auch AJ Epenesa, ich weiß gar nicht, wie der ausgesprochen wird, die sind ja auch verpflichtet, ne? Also da wird auch noch was passiert sein. Vielleicht kannst du, Greenard hatten wir ja letzte Woche, aber AJ Epenesa, nochmal ein spannender Spieler auf eben dieser Position.
Auf jeden Fall, also auf ihn bin ich extrem gespannt. Da ist eine ganz wichtige Fußnote, die wir bei allem immer im Hinterkopf behalten müssen, von dem, was Flo und ich jetzt gleich über ihn sagen werden. Das ist ein Top-Spieler, der aber enorm große Verletzungssorgen mit sich bringt. Das heißt, die Annahme ist unter all dem, was wir jetzt gleich sagen, dass der auch gesund sein wird. Und dann ist das wirklich eine hervorragende Addition für den Roster der Philadelphia Eagles auf Defensive End. Also AJ Epenesa wurde 2020 von Buffalo, von den Bills in der zweiten Runde gedraftet, kam aus Iowa und hat sich extrem positiv und gut in die NFL eingefügt. Das Ganze schon auch 14 Spiele in jeder Saison gestartet, also er war schon immer auch dabei, hat aber noch nicht so wirklich eine große Produktion gehabt. Das Ganze hat sich aber massiv verändert bei ihm ab Jahr 3. Also sein Jahr 3 war das Jahr 2022, hat er 6,5-6 gehabt, 2023 nochmal 6,5-6, 2024 6,6. Also das heißt, da hat er extrem gut performt. Also wir sehen, das ist jemand, der ein sehr physischer, ein sehr, sehr guter Edge-Rusher auch schon gewesen ist in der NFL. Und das hat dazu geführt, dass in dieser Offseason er zunächst mal nicht bei den Philadelphia Eagles gelandet ist, sondern bei den Cleveland Browns. So, jetzt kann man sich ja fragen, wie geht das denn, dass er eigentlich bei den Cleveland Browns unterschreibt und jetzt bei den Philadelphia Eagles am Start ist? Naja, es ist halt nun mal so, dass die offensichtlich die Browns durchaus große Sorgen hatten, was seine Verletzungshistorie angeht und am Ende auch seinen aktuellen Gesundheitszustand, sodass sie gesagt haben, den Roster-Spot geben wir lieber jemand anderem. Und dann hat Howie zugeschlagen. Deswegen, das müssen wir im Hinterkopf behalten. Da gibt es Injury-Concerns, aber für das, was die Eagles zahlen, ist das ein absoluter No-Brainer. Weil AJ Epenesa, er war ein Free Agent, ja, logischerweise, es hätte in der Free Agency nicht zu den Browns gehen können, war projiziert in der NFL von Spotrac auf einen neuen Vertrag über 6,4 Millionen Dollar pro Jahr. So, er hat dann unterschrieben, schon mal mit einem Discount im März für die Cleveland Browns, für 5 Millionen Dollar. Das heißt, das ist logischerweise auch ein Grund, warum die Browns ihn dann entlassen haben, mit Blick auf diese Concerns, auf seine Gesundheit. Für 5 Millionen hätten die Browns ihn also spielen lassen. So, dann haben sie sich dagegen entschieden, sie wollen diesen Cap-Hit lieber für einen anderen Spieler nehmen. Dann hat Howie zugeschlagen, jetzt wissen wir alle, Howie Houdini, wie ihn Flo ja gerne nennt, zahlt diesem Spieler.
Du nennst
Spieler,
sie die ganze Zeit so.
Ja, ich habe es übernommen von dir irgendwann mal. Howie Potter zahlt quasi Epenesa nicht eben 5 Millionen oder 6,4 Millionen, was projiziert war, sondern Proof-It-Deal, er bekommt, und deswegen finde ich diesen Deal sensationell und freue mich extrem auf AJ Epenesa, kriegt 1,4 Millionen Dollar nur für die kommende Saison, von denen auch nur 687.000 garantiert sind. Das heißt, ein absoluter No-Brainer. Und wenn der gute Mann nur 5 gesunde Spiele macht, dann hat sich das schon gelohnt für die Philadelphia Eagles. Also ich freue mich extrem darüber. Und ich glaube, wenn er denn gesund bleibt, wird das ein absoluter krasser Deal sein, wo am Ende wieder jeder sagen wird, wie ist der eigentlich bei den Philadelphia Eagles gelandet?
Super Deal. Und wie er vielleicht aufgrund seines Backgrounds bei den Philadelphia Eagles gelandet ist, das würde ich gerne nochmal untermalen mit ein paar spannenden Fakten, fast Fun Facts, müssten eigentlich von dir kommen, aber ich hab mal geguckt, fand ich total spannend. Guck mal hier, der hat 3 Jahre bei den Hawkeyes gespielt, in Iowa hast du erzählt, ne? Da war der einer der absolut besten Defensive Linemen im College Football überhaupt, ne? All-American, der hat da richtig abgeliefert. Sein Vater Epi Epenesa, finde ich total gut übrigens. Übrigens auch bei den Iowa Hawkeyes gespielt, also kommen so ein bisschen aus einer Hawkeyes-Familie. Und der Typ ist ein echter Athlet. Der war State Champion in der High School im Leichtathletik. Welche Disziplin, Tim? Du hast 3 Versuche.
Dann würde ich sagen Track and Field.
Ja, aber welche Disziplin?
Also Track and Field. Aber ich dachte, Track and Field ist das, was so alles mit Laufen und so zu tun hat. Also ist nicht offensichtlich.
Nee, Track and Field ist insgesamt Leichtathletik, aber welche Disziplin?
Okay. Also dann würde ich sagen, um bei meinem ursprünglichen Gedankengang, der ja von der Übersetzung falsch war, aber bleibe ich mal dabei. Ich sag im Sprint.
Falsch.
Dann sag ich, was ist noch Leichtathletik? Zählt Ringen zur Leichtathletik?
Nee.
War ich mir
Laufen,
dachte,
springen,
ich jetzt auch
werfen.
Nicht, war mir unsicher.
Laufen, springen, werfen, alles, was dir einfällt.
Ach so, ja, dann sage ich mal Kugelstoßen.
Fast.
Sperrwurf?
Nee, Diskus. Diskus war okay. State Champion. Also da auch schon ein Kraftpaket. Und, finde ich, ist ja auch wichtig, so Hand-Auge-Koordination, ne? Wie gut kannst du deinen Körper auch kontrollieren? Diskus schon, glaube ich, technisch eine sehr anspruchsvolle Disziplin. So,
auf jeden Fall.
Sein erster Sack im College übrigens im Spiel gegen die Wyoming Cowboys. Welcher Quarterback hat da gespielt, Tim?
Boah, Du stellst mir Fragen.
Josh Allen. Josh Allen. Ja, krass. Genau. Also gegen Josh Allen seinen ersten Sack gehabt.
Cool.
Das so ein paar Fun Facts über den Typen und wir drücken wirklich die Daumen, dass er gesund bleibt. Der Vollständigkeit halber, Joe Tryon, Shoyinka, Za'Darius Smith haben wir angesprochen, also beide Spieler, die kurz nach ihrem Signing ihre Karriere beendet haben. Dazu gesellen sich dann noch in Philadelphia so Namen wie Wide Receiver Devontae Parker, das war 2024, Linebacker Miles Jack im Jahr 23, die haben es auch so oder so ähnlich gemacht. Er hier ist auch gegangen, allerdings nicht freiwillig, Tim. Wir kommen zu weiteren Roster-Moves und starten mit Defensive Back Brandon Johnson. Die Eagles, die haben den gewaved, um Platz im Roster zu schaffen. Hatte sich ja letztes Jahr aus dem Practice Squad hochgearbeitet, durfte im letzten Spiel der Regular Season gegen die Commanders sogar starten. Jetzt ist seine Zeit bei den Eagles aber vorbei, Tim. Ja, sowas passiert eigentlich permanent und man bekommt das so kaum mit, ne, wenn man nicht tief drin ist.
Auf jeden Fall, das sehen wir jetzt auch bei anderen Roster-Moves. Ich glaube, wenn ihr, und ich gehe davon aus, ihr tut das auch täglich, die Eagles verfolgt, dann seht ihr, dass gerade jeden Tag eigentlich etwas passiert. Also da ist quasi das Teammanagement dort brutal aktiv. Und daran seht ihr aber auch nochmal, wenn ihr jetzt kein Superstar in der NFL seid, wie unfassbar hart und krass dieses Business ist. Ne? Ich meine, du musst jeden Tag damit rechnen, dass du gecuttet wirst. Viele von denen kriegen dann auch keinen, also wir haben das ja öfters auch mal gesehen in irgendwelchen Dokus. Also da gibt's ja Leute, die innerhalb von einer Offseason jetzt 3, 4, 5, also können wir alle mal die Podcasts mit Kasim anhören, ne? Also wie oft du dann teilweise auch durch die Gegend geschippert wirst und dann einfach auch immer wieder neu dir etwas aufbauen musst, das ist schon wirklich hart. Und manche von den Jungs packen es logisch, oder viele von den Jungs packen es dann gar nicht, spielen dann UFL, spielen dann Canadian Football League. Das ist schon hart, aber Teil des Business, Floßjob ist auch nicht immer spaßig, sieht immer spaßig aus, aber auch für Floß harte Arbeit, ja? Also von daher bei den Jungs ebenso.
Total. Mir fiel gerade so Jakob Johnson ein, ne? Also ich habe so einen Heidenrespekt vor Jakob, dafür, wie er es auch schafft, immer positiv zu bleiben. Jedes Jahr, weißt du, immer neu sich auch aufzustellen, nochmal zu gucken, wo hole ich nochmal irgendwie 2% mehr raus, um auf mich aufmerksam zu machen. Wie muss ich auch mich anpassen, athletisch, körperlich, um dann vielleicht den richtigen Spot dann auch zu finden für mich und mich zu zeigen für die NFL-Franchises und so. Also das finde ich schon echt bemerkenswert. Und so lange, wie der Junge es schafft, Teil der NFL zu sein, das kann man gar nicht, kann man, also so viel Blumen kriegst du in keinem Blumenladen dieser Welt. Wirklich stark, was Jakob da geschafft hat. Aber er ist da nicht der Einzige, die müssen, also wie du es beschreibst, viele, viele Spieler müssen eigentlich mit dieser Situation dann eben zurechtkommen. Die einen machen es besser, die anderen weniger gut, ne? Und kaum ist der eine weg, kommt ein anderer, du hast es gerade angesprochen. Cornerback Sean Wade ist neu im Roster, interessanter Typ, Tim. Der kommt aus der UFL, der United Football League, von den Dallas Renegades, ne? Da hat er dieses Jahr in 8 Spielen 3 Picks, 24 Tackles, 9 Pass-Breakups gehabt. Wie aussagekräftig sind solche Zahlen, wenn du aus der UFL kommst? Und wie kann Sean Wade den Eagles helfen? Hast du eine Meinung?
Also ich glaube, dass diese Zahlen sehr aussagekräftig sind, weil ohne diese Zahlen wäre er niemals eingeladen worden. also vor diesem Hintergrund, glaube ich, musst du das in der UFL liefern, damit du eine Chance hast, überhaupt in der NFL eingeladen zu werden. Und was ich glaube, ihm das bringen wird, also auch ihm drücken wir alle Daumen. Und es gibt ja immer wieder diese Cinderella-Stories. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, das muss man ganz klar sagen. Das wird er auch wissen, aber er wird hoffentlich nicht so denken, Stichwort positiv denken. Aber das wird eine, wie der Amerikaner sagen würde, eine Uphill Battle. Also er kämpft sozusagen gegen die Wahrscheinlichkeit, es zu schaffen. Aber wir drücken ihm fest die Daumen. Nichtsdestotrotz gibt es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn nicht auf dem 53-Mann-Roster sehen werden. Aber vielleicht im Practice Squad.
Dann kommen wir zu den Wide Receivern. AJ Brown ist ja weg, da braucht es adäquaten Ersatz. Es kann übrigens sein, dass man sein Jersey retired bei den Eagles, also die Nummer 11. AJ Brown himself hat ja darum gebeten. Die Eagles haben sich noch nicht geäußert bisher, Tim. Dann äußer du dich doch mal. Hättest du was zu sagen im Front Office? Wie würdest du dich entscheiden?
Also, wir haben ja, und Flo hat mir verboten, heute negative Dinge über AJ Brown zu sagen. Dementsprechend,
weil
Flo
verboten.
Mir das, na doch, klar, du hast gesagt, letzte Woche habe ich so ihn gebasht, und deswegen heute positiv. Deswegen lasse ich das Thema AJ Brown mal bewusst außen vor. Aber ich habe natürlich schon eine starke Meinung zum Thema Number Retiring. Und sorry for my French. Ich finde, Number Retiring ist absoluter Bullshit. Zu was führt Number Retiring? Also vielleicht mal ganz kurz für euch zur Übersicht, ich habe euch das mal rausgesucht. Aktuell retired bei den Eagles. Ist die Nummer 5? Ist die Nummer 15? Ist die Nummer 20? Ist die Nummer 40? Ist die Nummer 44? Ist die Nummer 60? Ist die Nummer 70? Ist die Nummer 92? Ist die Nummer 99? Unofficially retired, das heißt nicht offiziell, aber sie wird nicht mehr vergeben aktuell. Ist die 12, die 25, die 62, die 71, die 91. Das heißt, komplett absurd, wie viele Nummern, und wir wissen alle, wie groß diese Roster sind, und gerade jetzt in den Minicamps, ja, oder in den OTAs, wie groß diese Roster sind, führt dazu, dieses Number Retiring, das, und Flo, da haben wir nicht drüber gesprochen vorher, Flo fällt wahrscheinlich gleich vom Stuhl, das ist mal ein richtig geiler Fun Fact. Aktuell sind so wenig Nummern für diese OTAs und Rookie Minicamps bei den Eagles verfügbar, dass sich 10 Spieler Nummern gerade teilen. Das heißt, da läuft zum Beispiel gerade irgendwie 2-mal die Nummer 3 rum oder 8-mal die Nummer 7 oder was auch immer. Das ist doch komplett crazy, oder?
Das ist wirklich verrückt.
So, und was ich sage ganz im Gegenteil, ich sage nicht, dass diese verdienten Spieler nicht geehrt werden sollen. Aber dieses Number Retiring halte ich für kompletten Schwachsinn. Sondern, und das sieht man auch ja ganz oft bei unterschiedlichen Franchises, es gibt ja diesen sogenannten Ring of Honor. Flo kennt den natürlich. Das heißt, in einem Stadion hast du dann, das kann an der Decke hängen, in der Halle, das kann am Rand hängen, wie bei den Eagles, diese Retired Numbers. Das kann aber auch auf so einer Banderole sein, die ums Stadion rumgeht, deswegen Ring of Honors. Hast du Namen und entsprechend diese Nummern genannt und die werden für alle Zeiten geehrt. Aber dass man die Nummer gar nicht mehr vergibt, halte ich für komplett unnötig. Aber ich weiß nicht, Flo, wie siehst du es? Und vor allen Dingen, wie seht ihr es da draußen? Schickt das gerne mal.
Ja, das finde ich fair, also diesen Punkt einfach zu sagen, lass doch dieses Number Retiring und macht irgendwie so diesen Ring of Honor, macht den groß, macht den anders, macht den noch zeremonieller, so dass es vielleicht auch einen Status kriegt eines retireden Jerseys dann, und dann sind ja eigentlich alle happy und es wird keine Spieler mehr geben, die sich dann die Nummer 3 im Camp oder bei den OTAs teilen müssen. Das ist ja total absurd. Habe ich wirklich auch noch nie gehört. Also danke, dass du das hier auch auf den Tisch legst. Ja, wirklich spannend. Ich finde es halt schon wieder dubios, dass AJ Brown, aber es passt so, ne, dass er sich da selbst ins Spiel bringt und sagt, hier, mein Jersey bitte retiren. Hätte ich gerne. Ja gut, wir hätten alle gerne sehr viel.
Aber ich meine, auch da jetzt rein objektiv wird das ja bewertet werden. Ne? Also in 2-3 Jahren, wenn das vielleicht auch mal dann irgendwann wirklich entschieden werden würde, wird man sich ja nur die Zahlen anschauen. So, und die Zahlen reichen dafür wahrscheinlich nicht. Ne? Also wenn Devonta Smith so weiterspielt, wird er relativ schnell ihn in Receptions übertreffen. Er wird ihn relativ schnell in Receiving Yards übertreffen. Super Bowl hat Devonta Smith auch gewonnen. Ne? Also ich glaube, du wirst sowieso ja auch nicht nur retired, weil du irgendwie in einem Stretch von 4-5 Jahren gute Leistung gebracht hast, weil davon gibt's viele. Du wirst ja retired als Nummer, wenn du halt eine Franchise-Legende bist, wie in Kelce zum Beispiel, wenn du deine komplette Karriere da verbringst. Also AJ Brown hätte bestimmt einen Shot gehabt, wenn er halt seine Karriere auch bei den Eagles beendet hätte. Aber so ist er, und ich formuliere es mal objektiv, klingt hart, aber es ist objektiv, ist er nur eine Episode in der über 100-jährigen Geschichte der Eagles, der halt 4 Jahre da war oder 5.
Denk mal 10 Minuten zurück, da haben wir über Patrick Mahomes gesprochen. Da wäre es wahrscheinlich angemessen, je nachdem, wie der Rest seiner Karriere bei den Kansas City Chiefs mit diesem Deal dann verläuft. Wir bleiben bei den Roster-Moves. Er wird AJ Brown nicht ersetzen können, aber vielleicht ist er ein weiteres wichtiges Puzzleteil in der Offense von Sean Mannion. Eric Ezukanma bekommt einen Vertrag bei den Eagles, ehemaliger Fourth-Round-Pick von den Miami Dolphins im Jahr 2022 war das. Vor der Saison 25 musste er dort dann gehen, kurzer Abstecher dann zu den Jacksonville Jaguars, hat es da aber nur ins Practice-Squad geschafft und hat dann ebenfalls einen Deal in der UFL gehabt, bei den DC Defenders nämlich. Ein Touchdown in 12 Spielen, 264 Yards Receiving. UFL übrigens, ich habe mal geguckt, 8 Teams gibt's da, ne? Die sind gerade durch mit ihrem dritten Jahr. Die Saison, die ist gerade zu Ende gegangen. Ich glaube, die Playoffs waren irgendwie bis zum 13. Juni oder so. So erklärt sich dann eben, dass da jetzt ein paar Spieler rüberkommen in die NFL. Und damit haben wir, glaube ich, alle ganz aktuellen Roster-Moves auch durch, Tim. Oder habe ich jemanden vergessen? Letzte Woche hatten wir noch, das ist schon ein paar Tage her, hatten wir noch Linebacker Chandler Martin, glaube ich, und Isaiah King, die entlassen worden sind. Und Michael Jordan kam noch hinzu, so ein Guard von den Buccaneers, ehemaliger Viertrunden-Pick, schon seine 8. Saison in der NFL. Das müsste es aber sein. Oder hast du noch jemanden?
Nee, ich habe jetzt auch nichts mehr. Und wenn ihr diese Folge hört, dann sind wahrscheinlich schon wieder zwei weitere Spieler gecuttet worden, ja, und zwei weitere neu dazugekommen. Wir werden euch natürlich selbstverständlich auch weiter auf dem Laufenden halten, weil ab und zu hat man doch die eine oder andere Perle dabei, die man sich dann mal genauer anschauen möchte. Aber ich glaube, das müssten die entscheidenden gewesen sein.
Kommen dann rüber von aktuellen Roster-Moves zu zukünftigen Roster-Moves bei den Philadelphia Eagles. Es gibt ein paar wilde Gerüchte und Diskussionen um ganz große Namen. Und an diesen Diskussionen nehmen wir natürlich mit großer Freude teil und sind dann natürlich auch gespannt auf eure Meinung. Ne? Tim hat es gerade schon gesagt, er schreibt uns gern eure Meinung, schreibt uns bei Insta oder kommentiert hier gleich unter der Folge. Wir wollen natürlich gerne wissen, wie zum Beispiel eure Antwort auf diese Frage hier lautet. Kommt Max Crosby zu den Philadelphia Eagles? So, die Las Vegas Raiders, die haben ja schon so ein paar Storylines kreiert in der Offseason. Ne? Die haben Fernando Mendoza an 1 gepickt, Clint Kubiak ist ihr neuer Head Coach, ehemaliger Offensive Coordinator der Seattle Seahawks, das wisst ihr. Die größte Geschichte war aber sicher diese eine hier. Die Raiders schicken Pass-Rusher Max Crosby zu den Baltimore Ravens und bekommen dafür zwei First-Round-Picks, darunter die Nummer 14 overall aus diesem Jahr. Wir wissen ja mittlerweile alle, dass das Ding voll in die Hose gegangen ist. Die Ravens haben irgendwann gesagt, nö, wir sind raus. Crosby hat sein Physical nicht bestanden. Jetzt ist Crosby laut eigener Aussage ein Raider for life. Aber die Chance, dass der doch noch getradet wird, die liegt nicht bei 0%. Und vielleicht landet er ja sogar bei den Philadelphia Eagles. Warum? Naja, also erstens, weil es große Gerüchte dazu gibt. Und zweitens, weil sich die LA Rams in ihrem All-In-Jahr mit diesem Myles Garrett-Move noch mal ein ganzes Stück vom Rest der NFC distanziert haben dürften. Die anderen Contender, das will ich damit sagen, die müssen also reagieren, wenn sie dranbleiben wollen. Und das könnte eben ein Team sein, dessen GM Howie Roseman heißt. Ich mach's mal für dich auf, Tim, und dann darfst du. Du machst einfach das, was die Rams gemacht haben, um Myles Garrett zu bekommen. Heißt für die Eagles oder würde für die Eagles heißen. Max Crosby kommt, die Raiders bekommen dafür Nolan Smith, einen Erstrundenpick im nächsten Jahr, nämlich den AJ Brown Patriots Erstrundenpick, eine zweite Runde 28 und eine dritte 29. So, Tim, jetzt du. Sei Howie und erzähl uns, wie du es siehst.
Ich finde das Thema super spannend und das hat auch ganz viele Facetten. Mal gucken, ob wir es alle zusammenkriegen oder ob ich besser gesagt alle zusammenkriege. Also Punkt 1, ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass Max Crosby noch getradet wird. Er galt ja auch immer als, er ist Face of the Franchise, was du erstmal hinkriegen musst als Nicht-Quarterback. Das hat auch Myles Garrett geschafft, aber ansonsten gibt es da nicht so viele von in dieser Kategorie. Das heißt, es ist auf jeden Fall möglich, weil er wurde ja schon mal getradet. Das haben wir letzte Woche in einem anderen Kontext mal kurz angesprochen, weil die Eagles ja das Geld wiederbekommen haben von der NFL, was sie für Jair Alexander gezahlt haben, weil, Stichwort Baltimore Ravens, dieser GM einfach, und so sieht man ihn unter GM-Kollegen offensichtlich, ein Arsch ist, ja, auf Deutsch gesagt. Das heißt, mit Dirty Tricks kennt der Mann sich aus bei den Ravens. Und dieser, das habt ihr sicherlich alle verfolgt, und wenn nicht, dann hier doch mal die Info oder als kleiner Reminder und Refresher für euch. Das, was die Ravens mit den Las Vegas Raiders gemacht haben und auch mit Max Crosby, war eine absolute Sauerei. Weil was haben die Jungs gespielt? Am Ende ist Max Crosby wurde eingeflogen. Er hat nicht mal den GM getroffen, was schon mal ein klares Signal ist. Absurd, wenn du so viel aufgibst. Flo hat's gesagt, zwei First-Round-Picks hätten sie unter anderem gezahlt. Nicht mal der GM trifft ihn, was schon mal sehr weird ist. Und dann im Physical, wo der Mann eine schwerwiegende Verletzung gerade auskuriert, gesagt wird, der ist nicht fit. Ja, surprise. Natürlich ist der nicht fit. Das war von Anfang an klar. Um dann aber zwei Tage später zu sehen, dass sie Trey Hendrickson holen von den Cincinnati Bengals. Das war so schmutzig, das ging gar nicht klar. Und natürlich wird es ihm niemals offiziell nachweisbar sein, aber das spricht jeder in der NFL drüber, von Pat McAfee und alle anderen, die haben sich massiv auch ausgelassen über die Ravens. Sowas geht gar nicht, aber Karma is a Bitch, das wird sie irgendwann treffen. Aber sei es drum. Heißt also, wir haben gesehen, Max Crosby ist tradable. Das hat auch natürlich den Raiders massiv geschadet, weil natürlich logischerweise mit diesem Claim, okay, da gibt es ein Physical, der nicht bestanden wurde, der Trade-Value gesunken ist. Das hat denen auch massiv wehgetan. So, long story short, der ist also tradable. Das ist eine. Was Flo's Hypothese, finde ich super spannend und echt cool, dass der Compensation, der Draft-Compensation betrifft, bin ich gar nicht so weit weg von dem zu sagen, das könnte es sein. Würde allerdings zu bedenken geben, dass Max Crosby ist ein außergewöhnlicher Spieler. Wir reden aber jetzt hier nicht über den wahrscheinlich besten Defensive End aller Zeiten, was Myles Garrett ist. Sieht man natürlich auch, wenn man sich mal seine Produktion anschaut. Ne? Das war 2025 nur in Anführungszeichen. Also wir reden hier immer noch über einen absoluten Superstar, aber ich mache es bewusst mal im Vergleich zu Myles Garrett. Wir reden hier nur über 10 Sacks, die Saison davor 7,5 Sacks und davor natürlich hat er richtig geliefert mit 14,5 und 12,5 Sacks. Aber das sind schon nochmal ganz andere Zahlen als eben bei einem Myles Garrett plus eben leider auch die Verletzungshistorie, die er hatte. Also von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass vielleicht es ein bisschen günstiger wird. Nichtsdestotrotz, ich hätte solch einen Deal immer abgelehnt, wenn jetzt eben nicht, und Flo, du hast es super rausgearbeitet, die Eagles einen extra First-Round-Pick hätten von den Patriots. Das heißt, du kommst eben nicht, und da wäre ich gar kein Fan von gewesen, in die Situation, einen günstigen First-Rounder für 4 Jahre zu kriegen, sondern das können die Eagles immer noch machen mit ihrem eigenen Pick, sondern geben einfach den Pick dann der Patriots dann ab. Und deswegen fände ich das super spannend. Ich habe mir seinen Vertrag mal angeschaut. Der hat schon natürlich ein gewisses Risiko dahingehend. Also der ist jetzt nicht absurd teuer. Ich guck mal für euch gerade nach. Er kriegt zum Beispiel als Base Salary als jetzt startenden Saison 30 Millionen, danach 29 Millionen, dann 26 Millionen, dann 27 Millionen. Das sind für einen Star-Pass-Rusher durchaus okay, gute Zahlen, ne? Die jetzt natürlich einen großen Cap-Hit haben, aber jetzt auch nicht absurd sind, über 30 Millionen. Aber worauf ich hinaus wollte, von seinem Vertrag über in Summe 106 Millionen, den er von den Raiders bekommen hat, sind halt 91 Millionen garantiert. Und das ist natürlich schon, muss man fairerweise sagen, für jemanden, der so eine schwere Verletzung hatte, das ist ein gewisses Risiko. Nichtsdestotrotz, wenn die Draft-Kompensation passt, würde ich das für unfassbar spannend halten. Ich würde mir sofort sein Trikot holen. Ich finde diesen Spieler extrem cool. Ich habe den getroffen in Vegas, als ich beim Super Bowl war, damals von den Chiefs gegen die 49ers. Da war ich auf der NFL Honors, wo er ja auch geehrt wurde als Defensive Spieler des Jahres. Und der ist dann an mir vorbeigelaufen. Alter Schwede, ist das ein Monster. Und er sieht ja auch durch seine Halstattoos ja so richtig furchteinflößend aus. Also ich fände das schon sehr, 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 sehr cool, wenn er als Philadelphia Eagle aufschlagen würde. Aber bin ich mal gespannt, Flo. Was ist deine Meinung dazu?
Ja, ich würde es auch cool finden. Ist ein guter Fit für die Philadelphia Eagles, wie ich finde. Mein größter Gedanke deckt sich mit dem, den du auch hast. Also das Finanzielle spielt da schon eine Rolle. Ich fand es auch spannend, dass du nochmal gesagt hast, ja, er ist halt nicht Myles Garrett. Also was legst du für ihn dann möglicherweise auf den Tisch? Was für so einen Trade spricht, ist eben Howie Rosemans Wundertüten-Dasein. Der ist teilweise eben auch aggressiv, auch bei dem Thema, über das wir jetzt gleich noch sprechen, und überrascht ja mit Moves durchaus. Und ich kann mir vorstellen, dass so ein Blockbuster-Trade früher oder später dann bei den Eagles auch mal fällig sein wird. Und ich finde gerade diesen Rams-Gedanken total spannend, weil die laufen in der NFC gerade allen anderen Teams davon und das muss irgendwie verhindert werden. Das schaffst du über ein gut aufgestelltes Roster am Ende und Max Crosby könnte ein Teil dieses Rosters sein. Ob es kommt, who knows, wir wollten es auf jeden Fall angesprochen haben und sind gespannt, ob er vielleicht dann Philadelphia Eagle schon in der kommenden Saison sein wird. Wenn man weiteren Gerüchten glauben mag oder möchte, dann spielt Max Crosby in Philadelphia dann immerhin noch ein Jahr mit einem Quarterback namens Jalen Hurts zusammen. Danach dann allerdings mit Lamar Jackson, Tim. NFL-Insider Jason LaCanfora hat das Gerücht gestreut. Die Zukunft beider Quarterbacks ist Stand heute nicht ganz klar. Und jetzt kommen wir zu dem, was wir vorhin schon mal für euch angeteased haben. Also Lamar Jackson, für euch alle, der hat nur 1,3 Millionen Dollar garantiert dieses Jahr. Die Extension war 5 Jahre 260 Millionen. Nach der Saison hat der 0 garantiert. Es wird also Zeit für eine Verlängerung. Jalen Hurts, der ist im 3. Jahr seiner 5-Year-Extension über 255 Millionen. Also die sind ganz nah beieinander, die beiden. Der hat aber noch 51 Millionen dieses Jahr garantiert und 22 Millionen nächste Saison. Da braucht es also so schnell noch keine Verlängerung. Howie Roseman wird sich die kommende Saison sicher anschauen. Das wäre relativ smart. Aber was ist denn, wenn Hurts tatsächlich nicht mit der neuen Offense und seiner neuen Rolle unter Sean Mannion klarkommt und ein richtig hartes Down-Year hat. Der muss einfach zeigen, was er kann, um eben auch zu beweisen, dass er die nächste Extension verdient hat. Tim, ordne mal ein für uns und guck gerne für uns auch in die Glaskugel. Ich meine, wenn es einer kann, dann du.
Ja, das Orakel von meinen.
Das klingt so scheiße. Das Orakel von Main. Wir müssen bitte. Also, das kommt garantiert in den Sendungstitel irgendwie.
Also dann lasst uns doch mal gemeinsam orakeln. Also Punkt 1, und so sind wir ja am Anfang ja auch über dieses Thema fast gestolpert, bevor wir es dann nach hinten geschoben haben, war ja zu sagen, naja, jetzt ist halt eben, gab es einen neuen marktsetzenden Deal für Patrick Mahomes mit eben über 60 Millionen. Der nächste Deal eines Jalen Hurts wird natürlich nicht den Deal von Patrick Mahomes toppen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Nichtsdestotrotz geht das sicherlich auch in die Mitte 50er bis Ende der 50er Millionen, die er dann wahrscheinlich und sein Agent gerne hätten. Deswegen glaube ich, hatte auch jeder Quarterback-Deal, der jetzt nochmal da oben reinspringt, eine Relevanz, weil natürlich sich der Agent von Jalen Hurts daran orientieren wird. Das wollte ich vorhin sagen. Jalen Hurts, um das vielleicht auch nochmal den Engel mit reinzubringen, wie Flo schon gesagt hat, er hat noch Vertrag und dementsprechend, er ist auch noch relativ jung, plus er hat einen Super Bowl gewonnen und in einem anderen Super Bowl, nicht wegen ihm, sondern hat er auch auf MVP-Level gespielt, den zweiten auch fast gewonnen. Das heißt, auf der höchsten Bühne hat er bewiesen, er kann es und er hat auch die Nerven dafür. Das heißt, mit der Restlaufzeit seines Vertrages, mit seinem Alter und mit dem, was er schon geleistet hat, hat er einen extrem hohen Trade-Value. Heißt also, wenn Flo's Szenario eintritt, und es ist ja nur ein Szenario, es ist ja nicht, dass wir das sagen, dass es passiert, aber dass ein Jalen Hurts eben im neuen System nicht klarkommt, dann wird sich ein Howie Roseman schon überlegen, was kommen denn da für Angebote rein? Wir wissen ja, wie desperate Teams ihren Quarterback suchen, ja, von den Colts zum Beispiel, das ist ein Team, was eigentlich auch kein schlechtes Team hat, aber die jetzt auch wieder mit Daniel Jones rumkrebsen, die tun sich seit Jahren schwer. Dann hast du andere Franchises, was passiert denn vielleicht in Tampa? Ne? Da gibt es gerade einen Baker Mayfield, der jetzt gesagt hat, okay, wenn der Deal jetzt nicht kommt, dann während der Saison rede ich auch nicht mehr mit euch. Da wird es Teams geben, die definitiv Interesse haben werden an einem Quarterback wie Jalen Hurts. So, und dann stehst du vielleicht da und kriegst plötzlich zwei First-Round-Picks und noch ein bisschen extra für Jalen Hurts angeboten. Da kommst du dann schon ins Grübeln, ne? Um dann zu sagen, wen kann ich mir dafür holen? Und ich persönlich, jetzt gehen wir auf das andere Thema ein, was du gerade gesagt hast, mit Stichwort mit Lamar Jackson. Ich glaube nicht, dass ein absoluter Top-Contender, aber ist nur meine persönliche Meinung, wie die Philadelphia Eagles dann in dem Alter, er ist dann auch über 30, sich einen Lamar Jackson holen werden, der ja auch sehr laufintensiv ist und das wird mit dem Alter ja eigentlich besser. Ja. Was ich mir vorstellen könnte, sollten die Eagles so einen krassen Move machen und sich richtig aufmunitionieren mit neuen Draftpicks, kann es natürlich sein, dass sie da einiges in den Topf werfen und dann vielleicht einen der, so ein Arch Manning, wobei der muss schon viel in den Topf werfen, um so weit nach vorne zu springen, wenn du davon ausgehst, dass die Eagles wieder in die Playoffs kommen und erst spät picken.
Das wäre spannend.
Aber, wen ich als Bestandsquarterback in Anführungszeichen eher interessant finde, für den die Eagles da mal einiges in den Topf werfen können. Und das glaube ich, die Diskussion wird es geben, wird sein, was passiert denn eigentlich mit Joe Burrow? Der Vertrag läuft nämlich auch nicht mehr so ewig bei ihm. Er wird definitiv was gewinnen wollen. Das haben wir bei einem Stafford gesehen zum Beispiel auch, der dann zu den Rams gegangen ist. Joe Burrow hat nicht mehr einen so lange laufenden Vertrag und der wird sich genau anschauen, will ich jetzt nochmal gegen viel, 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 viel Geld, das wird wahrscheinlich mal Holmes übertreffen, meine Karriere bei Cincinnati beenden und niemals den Super Bowl gewinnen? Oder gehe ich nochmal? Und den Gedankengang finde ich spannender als so ein Lamar Jackson.
Total spannend. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Würde ich auch ganz cool finden und spricht jetzt mal rein qualitativ auch viel, viel mehr für diesen Burrow-Trade als für den Lamar Jackson-Trade. Insofern, also als Spielertyp finde ich den extrem spannend. Aber wir malen ja nur Szenarien auf, wie du richtig sagst, und wollen erstmal gar nicht, dass Jalen Hurts sich verabschiedet. Wir freuen uns auf die Saison mit Jalen Hurts und finden es auch spannend, seine Entwicklung dann zu beobachten mit dem, ich weiß nicht, 8. Playcaller in seiner Karriere oder 9., ich weiß es gar nicht genau, und wie er es schafft, dann eben sich anzupassen und einzustellen auf eine starke Offense dieses Jahr, denn die muss wesentlich stärker performen als in der vergangenen Saison.
Und die Zeichen sind erstmal gut, die wir sehen können. Also in allen Interviews plus aus dem, was rund um die Eagles erzählt wird, scheint er sich wohl Stand jetzt sehr wohl zu fühlen, auch in dem neuen System. Und er ist sehr, sehr happy. Hat ja auch nochmal gesagt, dass dieser ominöse letzte Play-Call in der letzten Saison nicht von ihm kam, sondern von Petullo. Also per se sieht erstmal Stand jetzt alles ganz gut aus. Und dementsprechend sollten wir auch als Eagles-Fans weiter optimistisch sein.
War trotzdem auch ein komisches Interview, ne? Also dass dieser Punkt dann hochkam. Aber es kommt ja gerade alles hoch, ne?
Auch ja, das Support ist halt Langeweile, ne?
Der offenbar fehlende.
Genau. Ja. Ja, nee, da schauen wir mal. Muss aber man halt
einfach
ich glaube,
viel erzählen.
Genau. Es gibt, glaube ich, keinen Grund für uns jetzt irgendwie da pessimistisch zu sein. Ganz im Gegenteil, wir sollten uns darauf freuen auf die neue Saison. Die Eagles haben wieder eine großartige Offense, neue Waffen. Mekhi Lemon, sind wir alle gespannt drauf. Also ich glaube, die Eagles, und das sieht ganz anders aus bei anderen, ich meine, Stichwort Miami Dolphins, wo wir schon bei bunten Geschichten sind, die haben ja alles weggegeben, was gerade auslaufen kann, ne, um Draftpicks einzusammeln, was durchaus smart ist für so einen krassen Reset, aber die Fans der Dolphins, die überlegen jetzt gerade, wird das irgendwie eine 1-16 oder 0-17 Saison, so schlimm sieht das da aus, also guckt euch das mal an, was da passiert ist, das ist ganz, 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 ganz schlimm und wir dürfen uns das immer wieder vor Augen halten, was für eine privilegierten Situation wir als Fans der Philadelphia Eagles sind, eigentlich jedes Jahr zumindest über die Playoffs reden zu können und eben nicht schon wissen, okay, shit, das wird jetzt richtig lang und eigentlich habe ich gar keinen Bock auf die nächste Saison, sondern leg mich jetzt mal ein Jahr schlafen und wach dann wieder auf für den nächsten Draft.
Also den langen Atem, den brauchen wir noch nicht, zum Glück. Dann atmen wir aus und nochmal durch an dieser Stelle und sind durch. Nächste Woche können wir uns wieder verabreden, wenn ihr mögt. Da wird es sicher wieder ein paar Dinge zu diskutieren geben. Bis dahin diskutiert ihr gerne mit, schreibt uns, kommentiert, freuen wir uns sehr drüber. Danke, Tim, schöne Restwoche. Wie viel Eagles-Merch liegt gebügelt im Schrank, um noch ausgeführt zu werden von dir in den nächsten Tagen?
Ah, absurd viel, aber noch nicht genug, um das zu beantworten. Da muss immer noch, da muss immer noch was Neues daher und ich freue mich schon sehr, wieder auch in den Pro-Shop zu gehen in Philly, jetzt dann im September.
Sehr gut.
Also es geht immer noch was. Und Flo hat schon gesagt, was auch übrigens eine coole Idee ist, ihr habt uns ja auch nach der letzten Folge super viele Privatnachrichten geschrieben, so hey, wer kommt nach London, freuen wir uns mega drüber. Vielleicht auch ein bisschen, um euch auch in der Community besser kennenzulernen. Wir posten ja auch nicht nur unseren Status, sondern wir posten ja auch quasi jede Folge als Beitrag. Schreibt doch mal als Kommentar darunter zu bestimmten Themen, ne, was ihr jetzt beispielsweise denkt, zur Hurts-Situation oder zu anderen Themen, weil dann kommt ihr vielleicht auch in der Community noch ein bisschen besser zusammen und lernt euch kennen und da freuen wir uns natürlich drüber, weil ihr sollt euch ja auch kennenlernen. Wir haben so coole Hörerinnen und Hörer. Deswegen kommentiert auch gerne einfach mal auf Insta drunter. Und was wir auch festgestellt haben, sowohl auf Spotify als auch bei Apple Music und Podcast und es gibt ja noch viele weitere Plattformen, die meisten von euch oder ganz, ganz viele haben ja schon auch eine Bewertung dagelassen, was uns mega freut. Man kann aber nach einer gewissen Zeit wieder bewerten. Also wenn es euch immer noch gefällt und ihr sagt, hey, der Flo und der Tim, die machen das ganz, ganz dufte, dann lasst doch nochmal gerne 5 Sterne da, kommentiert drunter, das freut uns auf jeden Fall.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Danke für euren Support weiterhin. Danke, Tim, für die schöne Einordnung. Heute macht immer Spaß, wie immer. Macht's gut da draußen, bis zum nächsten Mal beim Brotherly Talk. Haut rein und go Birds!
Go Birds!